Betrifft Kinder, der Podcast zu Bildung und Beziehung.
Wo kommst du eigentlich her? Diese Frage wurde mir im Laufe meines Lebens sehr häufig gestellt. Klar, es kann interessant sein, wo man gerade so lebt, aber wenn ich darauf geantwortet habe, in welcher Stadt ich gerade zu Hause bin, wurde schnell deutlich, dass es um etwas anderes geht. Nämlich um mein Aussehen, meine dunkleren Haare und meine dunkleren Augen. So kann man ja nicht von hier sein. Von klein auf habe ich also erfahren, du bist anders und gehörst nicht dazu. Und weil diese Erfahrung immer noch viele Kinder in Deutschland machen müssen, ist mir dieser Podcast nicht nur ein persönliches Anliegen. Hallo Caroline, schön, dass wir heute hier im Podcast über Rassismus sprechen. Ich habe dich eingeladen, weil du als Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Paderborn arbeitest und dort hauptsächlich zum Schwerpunkt Diversity, Vielfalt und auch eben Rassismus. Und vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen mitnehmen in deine Arbeit und erzählen, was du dort so machst.
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Und ja, ganz kurz zu mir, also wie du ja schon gesagt hast, also ich bin zwar an der Universität Paderborn tätig, aber seit ich hier bin, immer in ganz, ganz, ganz unterschiedlichen, vielfältigen Projekten und Thematiken unterwegs. Und da ging es immer hauptsächlich um Vielfalt in der Kita, Inklusion in der Kita, Umgang mit Vielfalt und so weiter. Und natürlich dann eben diese spezifischen Schwerpunkte, also spezifische Vielfaltsmerkmale, unter anderem Rassismus und so weiter, vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, das war immer so ein Schwerpunkt. Und da habe ich ganz unterschiedliche Forschungsprojekte begleitet, also war immer ganz nah an der Praxis dran, weil das eben auch so mein Anspruch ist, also das, was wir alle schon in der Theorie wissen und so weiter, wie wir das tatsächlich im Kita-Alltag mit den Kindern auch leben können, na, damit letztendlich die Kinder auch davon profitieren. Und ja, das ist so ein bisschen meine Arbeit. Und ich habe eben nebenbei auch immer noch Fortbildungen, Vorträge, Workshops und so weiter zu der Thematik gemacht. Der Podcast erscheint ja im Rahmen von Betrifft Kinder und das würde ich einfach auch als Grundlage nehmen, ne? Weil ich sitze hier nicht für mich oder für dich oder für wen auch immer, sondern ich sitze hier für all die Kinder, die tagtäglich in irgendeiner Form Ausgrenzung erleben, Rassismus erleben oder in welche Diskriminierungsform auch immer, die aber nicht die Chance haben, in irgendeiner Form das zu äußern oder da Worte für zu finden. Ne? Und das versuchen wir, glaube ich, heute, ne? Dass wir im Namen der Kinder einfach Worte für etwas finden und dann als Erwachsene Verantwortung übernehmen.
Danke, Caroline. Da hast du wirklich total schön eingeleitet. Einmal zu unserem Anliegen, betrifft Kinder, und auch zu dem, worüber wir heute sprechen wollen. In meiner Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht, dass wir jetzt viel offener über Rassismus auch endlich reden können. Hat ja auch den Hintergrund, dass vor einigen Jahren dieser Mord an George Floyd so öffentlich wurde und auch diese große Bewegung entstanden ist, Black Lives Matters. Und wir dann auch in Deutschland einfach wieder viel mehr über Rassismus gesprochen haben. Traurigerweise haben wir ja das Problem auch schon länger hier in Deutschland, aber erst da wurde es anscheinend wieder für viele so richtig sichtbar. Und ich habe mich dann gefragt, wie hat sich das bei dir ausgewirkt auf deine Arbeit? Hattest du das Gefühl, dass viel mehr Menschen dann wussten, was Rassismus ist und wie er sich auch auswirkt? Hast du da eine größere Sensibilität erfahren? Wie sind da gerade Kita-Leitungen, pädagogische Fachkräfte auf dich zugekommen?
Also das Problem an der, in Anführungsstrichen, in der Thematik im Kontext von Kitas ist, glaube ich, einfach, dass einfach die Corona-Pandemie eine ganz elementare Auswirkung auf den ganzen Kita-Betrieb hatte und das einfach so grundsätzlich, so pädagogische Themen, habe ich das Gefühl gehabt, einfach erstmal ganz lange zum Stillstand gekommen sind, ne? Weil die Kitas einfach nur irgendwie funktioniert haben und jede Woche neue Regeln und so weiter. Deshalb kann ich das noch gar nicht realistisch einschätzen, inwieweit diese Thematik präsenter geworden ist, ne? Also das wird sich jetzt, glaube ich, zeigen. Also ich merke schon, dass, Tagungen, Material und so weiter ein viel, viel stärkeren Fokus auf dieses Thema haben. Aber so grundsätzlich in Bezug auf Fortbildung, da ist es, glaube ich, noch grundsätzlich das ganze Thema sehr vorsichtig. Also es ist noch sehr tabuisiert. Also dass kaum eine Kita sagt, so, wir reden jetzt über Rassismus, wir machen jetzt Rassismus. Also dass das eher noch so ein bisschen, ach, vielleicht können wir es noch mal wegdrängen, weil bei uns ja nicht, bei den anderen und hier und da. Ne? Also dass das eher noch so ein bisschen Randthema oder eher noch unter Vorbehalt, ne? Und vielleicht mal, ne? Aber nicht, das steht jetzt bei uns auf Platz 1. Also das definitiv nicht. Das ist ganz oft so, dass es in Fortbildung irgendwie so, wenn man so beginnt, ja, ist es immer so der Grundsatz, ja, für uns sind alle Kinder gleich und wir waren alle Kinder gleich, das ist unsere Arbeitsgrundlage. Und dann erst, wenn man selber so Impulse gibt und so weiter, dann kommt so nach und nach, kommen dann so vereinzelte Dinge ans Tageslicht, wo man dann merkt, das ist vielleicht doch noch, müssen wir doch noch mal genauer drauf gucken. Ne? Aber noch nicht so diese Sensibilität, so das ist selbstverständlich bei uns Thema, das definitiv nicht.
Und glaubst du, vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, was Rassismus eigentlich bedeutet und wie der sich auswirkt?
Definitiv. Also ich finde es ganz spannend, diese aktuelle Debatte im Moment. Und ich finde es auch sehr spannend, wo sie hingehen wird. Ne? Also ich gedanklich kommt mir das so ein bisschen vor wie eine Wippe. Also da sind jetzt wirklich, wie du auch gesagt hast, seit George Floyd einfach wirklich eine sehr starke Präsenz der Thematik, ganz viele Stimmen, die laut werden. Und das finde ich auch ein großen Gewinn der Social-Media-Möglichkeiten einfach, ne, dass da auch Erfahrungen und so weiter viel, viel präsenter gemacht werden können. Aber die andere Seite, die Machtseite, die privilegierten Seite, die einfach dann massiv noch in den Widerstand geht, ne, und einfach ihre gesamte Energie da rein pulverisiert, das abzulehnen, ne, oder das stimmt doch nicht, das bei uns doch nicht und E-Wort ist doch nicht so schlimm und ich habe Winnetou immer schon gelesen, also da gibt es ja das ist ja die aktuelle Debatte gerade, ne, aber da merke ich einfach, dass da noch ganz viel, also Rassismus einfach so, ja, also auch lange, lange Jahre ja einfach immer so ein Randproblem, also Rechtsextremismus und Rassist ist der ein Hakenkreuz trägt und so weiter. Also dieses absolute Fokussieren auf eine spezifische Gruppe, ne? Aber auch diese große Tabuisierung, und da denke ich auch, dass einfach da die Geschichte Deutschlands einfach eine elementare Rolle spielt, weil ja einfach nach dem Zweiten Weltkrieg einfach Entnazifizierung, ja, da musste man einfach, ich darf jetzt nicht Rassismus sein, sonst bin ich schlecht, so, ne, also dieses, das ist so tief verankert, ich Rassist bin, dann bin ich schlecht, also dass man einfach dieses Thema von sich selber auch so abwehrt, ne, und aber ich finde gerade diese Problematik, dieses, das sind nur die anderen, ne, das ist einfach so, dass lange Zeit einfach nur diese minimale Spitze des Eisberges beleuchtet wurde, ne, und das ganze massive strukturelle Fundament, das einfach so weiterlebt und immer wieder rekonstruiert ist, nicht bearbeitet wird. Ne? Und da muss man einfach mit dem Meißel ran. Ne? Weil Rassismus ist überall, in jedem Buch, in jeder Stunde, also überall verankert. Ne? Und das finde ich auch also grundsätzlich so spannend, weil normalerweise sind die Menschen ja so angelegt, dass also auch die Wissenschaft, wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann wird etwas überarbeitet. Ne? Also genauso, man findet in den Erdkunde- oder Geschichtsbüchern ja auch nichts mehr, irgendwie, es gibt die DDR und so weiter, weil es gab da irgendwann mal neue Entwicklungen und dann wird es überarbeitet. Aber so was Rassismus angeht, was Rassentheorie und so weiter, das ist lange, lange wissenschaftlich belegt, dass es das nicht gibt und dass da einfach nicht mal ein Cut gemacht wird und einfach mal alles überarbeitet wird, weil nichts spricht gegen die Wahrheit, meiner Meinung nach. Ne? Auch sowas wie deutsche Kolonialgeschichte. Ne? Ich finde es einfach so fatal, wie das auch geleugnet wird. Ne? Weil im Grunde genommen, jeder Stein, auf dem wir gehen, jede Technologie, die entwickelt wurde, also jeder, in Anführungsstrichen, Reichtum der sogenannten westlichen Gesellschaft, hat seinen Ursprung unter anderem auch in Ausbeutung, Ausrottung und so weiter und so weiter. Ne? Und da wundert man sich, wenn Menschen migrieren, um sich bessere Verhältnisse zu hoffen. Ja, weil sie ausgebeutet wurden. Ne? Und das finde ich, also ich finde gerade im Hinblick auf die Kinder, also die haben doch einfach auch ein Recht auf die Wahrheit. Ne? Und was spricht dagegen, einfach jetzt mal reelle Bücher, Geschichten zu schreiben. Ne? Und das, da sind wir auch wieder beim Thema Winnetou. Ne? Das ist genau das Gleiche. Ne? Was spricht gegen die Wahrheit? Es geht ja nichts verloren, sondern es ist ganz viel Platz für Neues. Ne? Also die Erde ist eine Scheibe. Ne? Da könnte man ja auch sagen, da, ja, das stimmt, ich sehe das doch am Meer, das ist doch flach und es war schon immer so und so weiter. Nein, da haben die Menschen auch irgendwann gesagt, so, Punkt, es gibt neue Erkenntnisse und jetzt erschaffen wir einen runden Globus. Ne? Weil wir haben gesehen, das stimmt nicht so. Und genauso muss man das mit Rassismus auch sehen. Ne? Einfach mal so ein Cut. So, wir haben jetzt die Erkenntnisse, wir übernehmen jetzt Verantwortung und hören auf abzuwehren, sondern schaffen jetzt Platz für Neues. So, Punkt. Jetzt bin ich auch immer. Aber wie gesagt, also das Thema ist so vielschichtig, da gibt es so viel zu erzählen. Und ja, also solche Beispiele machen einfach deutlich, dass, ja, also warum länger abwehren, wenn es diese Wahrheit einfach gibt, diesen, ne? Also es geht da ja nicht mehr um irgendwelche Mythen, sondern um Wahrheit. Ne?
Genau, du hast gerade wirklich sehr gut aufgemacht, wie komplex diese Thematik ist, von unserer deutschen Geschichte hier in Deutschland bis wie ist das heute, warum tun wir uns so schwer, uns als selber unseren Rassismus auch zuzugestehen, weil natürlich wissen wir, dass es was Schlechtes, das sind die Rechten und wir wollen damit nichts zu tun haben. Und doch zeigt sich aber immer wieder, dass wir sehr geprägt sind von dieser, ja, von dieser Ideologie, muss man ja sagen, dass wir auch rassistisch denken und urteilen und das vielleicht, um jetzt zu den Kindern und die Praxis in der Kita zu kommen, vielleicht können wir über ein paar Beispiele reden, die vor allem in der Kita dann häufig auftreten, woran man das merkt, wo vielleicht wirklich die Erzieherin erstmal denkt, ich behandle alle gleich und ich bin offen und ich möchte niemanden diskriminieren, aber doch kommt es vielleicht durch. Was ist dir da in Erinnerung geblieben? Vielleicht eine besondere Situation oder auch einen Prozess mit Erzieherin zusammen?
Also ich wollte nochmal grundsätzlich sagen, also dieses, auch wenn wir es gesamtgesellschaftlich eben eher thematisiert haben, ist das Prinzip in der Kita eigentlich das Gleiche. Weil wenn wir gesamtgesellschaftlich unsere Haltung als Grundlage sehen, bei uns gibt es keinen Rassismus und das sind nur die Rechtsextremen, dann sehen wir ja gar nicht die Notwendigkeit, etwas zu bearbeiten, ne? Weil wir denken, alles ist gut und ich bin ein guter Mensch, ich bin ein Antirassist. So, ne? Und wenn wir das auf die Kita transferieren, dann ist es ja immer so die Arbeitsgrundlage, alle sind hier gleich willkommen, alle Religionen, alle was weiß ich, Hautfarben spielen keine Rolle und so weiter. Und wenn man das als Arbeitsgrundlage sieht, dann muss man es ja gar nicht bearbeiten, weil alle, die Welt ist bunt und toll und schön und wir sind alle vielfältig. Ne? Aber man müsste eigentlich, also es steht ja auch in jeder Kita-Konzeption, bei uns sind alle Kinder willkommen und so weiter, aber wenn man das einfach mal auch real betrachten würde, dann müsste man eigentlich sagen, ja, bei uns sind alle Kinder willkommen, aber einen besonderen Vorzug genießen alle weißen Kinder, weil die finden sich überall wieder, in jedem Buch, in jedem Lied und so weiter. Oder auch alle Jungs, die gern mit Autos spielen, weil die bekommen keine negative Reaktion. Oder, also das könnte man ja ewig weiterführen, ne? Also wenn man mal reell das betrachten würde. Also ich habe vor kurzem mal, da hat eine pädagogische so eine Fachberatung mir berichtet, dass sie im Zuge des Zuckerfestes hatte sie für unterschiedliche Kitas so Stellwände vorbereitet, um so ein bisschen zu informieren, was, ne, unterschiedliche Feste und so weiter, das so ein bisschen präsenter zu machen. Und da gab es erstaunlicherweise von vielen Kita-Leitungen Widerstand, weil die gesagt haben, wir können doch jetzt nicht irgendwie eine Stellwand zum Zuckerfest, weil wir sind doch hier neutral. Und das fand ich sehr spannend, also diese Vorstellung, wir sind neutral, ne? Weil das ist ein absoluter blinder Fleck, weil keine Kita ist neutral. Jede Kita ist sowas von christlich durchzogen, ne? Und wenn man diese Kita-Leitung zum Beispiel mal ernst nehmen würde, dann müsste man ja sagen, gut, wir sind neutral, aber wo waren sie denn am Ostermontag? Da hätten sie dann ja eigentlich arbeiten müssen. Also das ist gar nicht so bewusst, ne? Die Feiertage, die Osterbasteleien, die Weihnachtsbasteleien, keine Kita ist neutral. Und das muss man erstmal erkennen, damit man überhaupt diese Barrieren aus dem Weg räumen muss. Ne? Und das sind, wie gesagt, also weil du ja gesagt hast, wie zeigt sich das konkret? Also das Problem ist meistens, ich habe ja auch sehr viel immer geforscht zu dem Thema, wie nehmen Kindervielfalt eigentlich wahr. Und man muss auch davon ausgehen, dass wenn so direkte Ausgrenzungen passieren, zum Beispiel auch direkt vielleicht in Bezug auf das Thema Hautfarbe, oder dass man das als Erwachsene gegebenenfalls gar nicht mitbekommt, ne? Weil das Kinder ja auch merken, das ist vielleicht nicht okay, was ich hier gerade mache und dass wir gegebenenfalls gar nicht hören. Ne? Und meistens sind es aber so Alltagsmomente, also eine Erzieherin hat mir mal erzählt, zum Beispiel, dass da war ein also ich muss jetzt einmal zu kurz zu den Begrifflichkeiten, wenn ich sage weiß und schwarz, dann meine ich damit die politischen Bezeichnungen und nicht die Farben. Ich weiß ja nicht die ZuhörerInnen, inwieweit die in der Thematik drin sind. Also wenn ich sage schwarz-weiß, dann meine ich nicht die Farben, das wollte ich nochmal kurz sagen. Auf jeden Fall gab es in der Kita ein schwarzes und ein weißes Kind, die nebeneinander saßen am Tisch und die waren gerade draußen im Außengelände gewesen und dann sagt die Erzieherin noch zu dem weißen Jungen, dass er noch vorher in den Waschraum soll und sich die Hände abwaschen soll. Und der Junge, der beharrte dann darauf, dass der sein Nachbarskind mitgehen sollte, also der schwarze Junge, weil er sich ja also auch abwaschen sollte. Ne? Also diese Vorstellung davon, die schwarze Hautfarbe ist Dreck. Also das ist einfach ganz, ganz häufig die mir schon begegnet in der Kita, dass Kinder einfach die Vorstellung entwickeln, das ist dreckig.
Wie wäre eine gute Reaktion darauf von den Fachkräften?
Also das war jetzt eine Erzählung, aber ich habe ein ähnliches Beispiel mal gehabt, da hat ein Junge gesagt, also zu einem anderen, zu einem schwarzen Jungen gesagt, deine Haut sieht aus wie Kaka und so, also ne, also schon sehr, sehr, sehr abwertend. Und dass solche Beispiele immer eher belächelt werden. Ach, ihr benutzt ja komische Wörter oder hört doch auf, euch zu streiten. Also so ist eher die Reaktion. Was aber einfach ganz wichtig ist, ich finde es erst, also als Erwachsene neigt man ja vielleicht erstmal da, also das zu verurteilen. Ne? Aber letztendlich zeigt es uns erstmal nur, dass den Kindern keine sachliche Information gegeben wurde. Und weil wir als Erwachsene unfähig sind, über sowas wie Hautfarbe zu sprechen, suchen sich Kinder ihre eigenen Theorien. Ne? Also das ist erstmal, das muss man erstmal anerkennen und muss man erstmal sehen, okay, da habe ich keine gute Arbeit geleistet, weil ich habe den Kindern nicht die Informationen gegeben, die sie brauchen. Und zwar, dass einfach Hautfarbe nur dadurch zustande kommt, wie viel Melanin man in der Haut hat. Und das ist genau wie unterschiedliche Haarfarben und Augenfarben und so weiter. Also diese sachliche Information fehlt den Kindern an dieser Stelle. Aber was in der akuten Situation natürlich erstmal wichtig ist, dass man für das diskriminierte Kind einsteht. Dass man deutlich macht, du bist hier nicht allein und das fand ich okay. Und das liegt nicht an dir, sondern das ist eine Diskriminierung. Also es braucht einfach Worte für sowas. Weil die größte Gefahr, wenn einfach dieses Thema nicht zum Thema gemacht wird, ist, dass Kinder in dieser Lebensphase, wo sie ihre Selbstidentität entwickeln, wo sie ein Selbstbild aufbauen, das auf sich selbst beziehen, ne? Weil sie denken, mit mir ist etwas falsch, ich bin anders und ich gehöre nicht dazu. Also das sind immer diese Botschaften, die solche Situationen liefern. Und dann eben die verzweifelte Erkenntnis, ich kann darin aber nichts ändern. Weil es gibt auch unzählige Situationen von Kindern, die sich versuchen, die Haut weiß zu waschen, die versuchen, Seife zu essen oder die vermeiden, in die Sonne zu gehen und so weiter, weil sie einfach schon gelernt haben, weiß sein ist besser als schwarz sein.
Das ist total schrecklich, dass das so passiert und dass es immer noch so ist, auf jeden Fall, wenn du das gerade auch so erzählst.
Und dieses Bewusstsein überhaupt, das wünsche ich mir einfach für also alle, die hier irgendwie zuhören, ne, dass es einfach, es hinterlässt Spuren, also auch wenn es vielleicht nicht sichtbar ist, aber es hinterlässt Spuren und Kinder haben da keine Worte für. Die stehen ja nicht auf und sagen so, Erzieherin Monika XY, ich wurde hier gerade diskriminiert und mach mal was, sondern die beziehen das ja in irgendeiner Form immer auf sich selbst und die haben überhaupt keine Chance, da eine positive Selbstidentität aufzubauen. Ne?
Ja, das finde ich ziemlich wichtig, was du sagst, dass wir die Verantwortung haben, die Kinder, genau, die Worte zu geben, dass wir ihnen sagen, das ist richtig, was du da wahrnimmst, dass du das unfair findest und dass du nicht anfängst, dir selbst die Schuld zu geben, weil das zieht sich ja dann immer weiter.
Und deswegen, ich glaube, diese Thematik, da müssen wir erstmal auch lernen, fähig zu sein, darüber zu sprechen, ne? Weil Kinder merken ja auch, dass bestimmte Themen bei Erwachsenen Unbehagen auslösen. Das ist ja nicht nur Hautfarbe, sondern auch Behinderung und so weiter, dass das irgendwie totgeschwiegen wird und so weiter. Und dass wir einfach auch lernen, über diese Themen ganz entspannt und wertfrei zu sprechen. Ich glaube, das wäre der erste Schritt. Bevor man in irgendeiner Form mit Kindern arbeitet, einfach erstmal im Team. Wir sprechen jetzt über Vorurteile, wir sprechen über Diskriminierung, wir sprechen über Rassismus. Und am besten einfach mal 10-mal Rassismus, Rassismus, Rassismus sagen, damit man nicht mehr erschreckt und so weiter. sondern einfach, ja, fähig ist, darüber zu sprechen und dann Verantwortung übernimmt. Ne? Weil, das muss ich noch ganz kurz sagen, weil ich finde, es gehört für mich zum Grundsatzthema. Also, das gehört genauso dazu wie Zähneputzen. Also jede Erwachsene, jede Erzieherin lernt bestimmte Themen, die wichtig sind, damit ein Kind gesund aufwächst. Ein Kind muss warm genug angezogen sein, muss das und das essen, gesund Ernährung, Zähneputzen und so weiter. Das ist selbstverständlich, das wird nicht hinterfragt. Und genauso gehört die Beschäftigung mit unter anderem Rassismus auch dazu, weil es zur psychischen Gesundheit gehört. Ne? Deswegen, egal welche Rahmenbedingungen und so weiter, das ist selbstverständlich, jeden Tag sollte das Thema sein. Ne? Und wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich lieber auf Zähneputzen verzichten, als auf ErzieherInnen, die differenzsensibel und diskriminierungskritisch handeln. Weil das ist viel, viel wichtiger fürs Aufwachsen, als ob ich Zähne putze oder nicht. Um das jetzt mal so ein bisschen, ja.
Ja, es ist gut, dass du das so deutlich machst, wie sehr sich das auswirkt, weil es eben nicht einfach eine Randerscheinung ist, sondern Kinder unglaublich prägt. Und weil du gesagt hast, man sollte vor allem im Team mehr darüber sprechen. Das ist ja eigentlich genau der Ort, in dem man darüber sprechen kann und sich austauschen kann. Und wie würdest du sagen, kann ein Team da ins Gespräch kommen? Weil auf der einen Seite denke ich, es gibt wahrscheinlich auch viele, die gar nicht den Rassismus unbedingt erfahren, die das vielleicht gar nicht kennen und deswegen auch gar nicht genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Und dann gibt es die Menschen, die das davon betroffen sind, die das erfahren und die haben ja schon oft diese Rolle, dass sie immer diejenigen sind, die sie dann ansprechen, die dann erklären müssen, wie wichtig das ist, wie schlimm das vielleicht auch ist, was sie dafür auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist ja auch was sehr Sensibles. Wie kann man da vielleicht als Team einen guten Umgang finden, damit auch da nicht schon wieder so ein Ungleichgewicht reinkommt?
Also ich finde das ganz, ganz schwierig, weil gerade bei solchen Themen, die gegebenenfalls erst zum Thema gemacht werden, wenn da wirklich individuelle Erfahrungen im Spiel sind, setzt das ja im Grunde genommen schon voraus, dass im Team jemand ist, der schon sensibilisiert ist. Ne? Und das finde ich eben diese große Problematik, dass im Grunde genommen das Aufwachsen von Kindern davon abhängt, inwieweit die Erwachsenen, mit denen sie zu tun haben, sensibilisiert sind. Ne? Also da erlebe ich das ganz unterschiedlich. Also es gibt, also ich habe mal ein Team gehabt, wo tatsächlich auch eine schwarze Erzieherin war und was das für Auswirkungen hat, ne? Was die für eine wichtige Identifikationsperson für die Kinder war, ne? Also so ein Role Model sozusagen. Ne? Und ich kenne auch eine Kita, wo es eine schwarze Leitung gibt und die einfach auch konsequent immer wieder Antirassismus-Fortbildung und so weiter macht. Aber es gibt natürlich auch Teams, wo es einfach ein absolut blinder Fleck ist, ne? Wo es eher so nee, bei uns nicht und wir können das nicht nachvollziehen und so weiter. Und deshalb habe ich eben auch nochmal deutlich gemacht, dass jedes Team sollte das als Grundlagenthema für sich anerkennen. Und wenn ein Team merkt, wir haben da irgendwie nicht die Sensibilisierung, dann ist eben die erste Stufe, um sich damit zu beschäftigen, zuzuhören. Ich brauche andere Perspektiven. Und da, sei es durch Fortbildung, sei es durch Material und so weiter, um erstmal einfach diese Sensibilität zu entwickeln. Ne? Oder es ist ja ganz unterschiedlich. In manchen Kitas sind es ja auch tatsächlich Eltern von betroffenen Kindern, die da irgendwie Impulse reingeben. Aber ich muss dazu leider auch sagen, es ist einfach ein wirklich absolut teilweise wirklich zermürbender und schwieriger Kampf, so muss ich es wirklich sagen. Also weil wirklich da die Perspektiven teilweise so festgefahren sind. Also auch so ein banales Beispiel, diese Frage, woher kommst du? Also da habe ich in manchen Teams schon stundenlang drüber diskutiert, weil es einfach diese Einsicht, also wie gesagt, von manchen Betroffenen einfach nicht erreicht werden, diese Sensibilität nicht erreicht werden kann, aber es ist einfach noch so vor dem Hintergrund, ja, es interessiert mich doch, ne, und aber wenn mir einfach jemand sagt, und das muss ich einfach nochmal grundsätzlich im Kontext von Rassismus sagen, wenn mir jemand sagt, etwas verletzt mich, dann erkenne ich das doch an und versuche es zu vermeiden. Egal, ob ich es jetzt selber fühle oder nachempfinden kann, aber ich sage doch erstmal, gut, wenn du sagst, es verletzt mich, dann versuche ich alles, um das zu vermeiden. Na, das sollte die Grundlage sein. Und nicht zu versuchen, ach, das ist doch nicht so schlimm und ich kann das nicht nachvollziehen, sondern erstmal das einfach so annehmen. Das finde ich ganz wichtig. Ich nehme es erstmal an. So. Und dann gucke ich, welche Schritte kann ich gehen. Und das wünsche ich mir, dass einfach jedes Team einfach dieses Thema für sich erstmal so annimmt. Und dann gemeinsam guckt, welche Schritte gehen wir weiter.
Genau, du hast es ja auch gerade gut beschrieben, dass es dann sehr oft so einen Rechtfertigungsdruck gibt, das irgendwie wieder abzuerkennen, was aufgrund unserer Geschichte so ist und ja irgendwie auch absurd, dass wir nicht genau auf dessen noch sensibler sind. Ich würde gerne auch über ein anderes Beispiel sprechen. Vielleicht ist es, gibt es ja auch Teams, wo es, genau, da gibt es engagierte Pädagoginnen, die wollen sich gerne mit dem Thema befassen, sind zum Glück auch selber gar nicht betroffen, sondern haben einfach Lust, da als Verbündete oder Verbündeter mit dabei zu sein. Wie können die sich einsetzen, vielleicht für die Kinder oder auch für Eltern oder andere ErzieherInnen? Was würdest du sagen, ist da wichtig?
Also es ist ganz schwer, das irgendwie pauschal zu, also da irgendwie so ein Leitfaden, ne? Weil einfach, also jedes Team ist einfach so, so vielfältig und jedes Kind ist anders und jede Kita ist anders. Also von da spielen einfach so viele Faktoren eine Rolle. Aber also was einfach immer so ganz, ganz hilfreich oder was greifbar ist, ist einfach so ein bisschen auch zum Beispiel, wenn man sich erstmal die ganze Raumumgebung, das Material anguckt und so weiter. Ne? Das ist immer so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen unverfängliches Thema. Da kann man irgendwie was sichtbar machen schon mal. Ne? Und Haltung ist ja nochmal ganz schwierig, weil es da einfach, da braucht es, glaube ich, Unterstützung auch in Form von Fortbildung oder externen AkteurInnen und so weiter. Aber wenn man sich grundsätzlich erst, also ein grundsätzliches Prinzip vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung ist ja einfach die Stärkung der Ich-Identität und der Bezugsgruppenidentität. Und wenn man damit erstmal anfängt und mit dem didaktischen Prinzip der Widerspiegelung und sich dann fragt, welche Kinder besuchen unsere Kita, was macht die Kinder aus, was macht die Familien aus, wie sehen sie aus, was feiern sie, wie leben sie zu Hause und so weiter. Und dann im Gegenzug guckt ihr einmal durch die Kita wandert, wie spiegeln wir das eigentlich wieder. Na, also das ist so ein erster Schritt, dass man einfach mal das Material begutachtet. Also ich in der Biografie von Muhammad Ali, da hat er mal geschrieben, Apotheker sind weiß, Ärzte sind weiß, Polizisten sind weiß. Was machen eigentlich schwarze Menschen? So, ne, das fand ich ein ganz eindrückliches Zitat, weil man sich eben fragen muss, ein schwarzes Kind, was hat es für, welche Perspektiven biete ich dem? Ne? Welche Identifikationsmöglichkeiten biete ich ihm? Ne? Also das, diese Repräsentanz ist ganz wichtig. Ne? Aber was ich auch ganz wichtig daran finde, dass es dann nicht aufhört. Ne? Also es bedeutet jetzt nicht, okay, wir kaufen jetzt ein Buch, da ist ein schwarzes Kind und dann haben wir das Thema erledigt. Puh, Glück gehabt. Ne? Weil das ist nur ein minimaler Baustein. Ne? Das ist natürlich Sprache, ist was ganz Elementares. Wie spreche ich eigentlich über Kinder? Wie benenne ich die Kinder? Ne? Rede ich von unseren Kindern und den ausländischen Kindern oder das türkische Kind und was ganz, also was auch gang und gäbe ist, die afrikanischen Kinder, ne? Also in Sprache, da spiegelt sich auch ganz, 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 ganz viel Rassismus und Abwertung und oben und unten und wir und die anderen wieder. Also, aber wie gesagt, also das Thema ist so vielschichtig, aber wenn man zumindest in Bezug auf Spielmaterial schon mal anfängt, ne? Das finde ich schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ne? Dass man zumindest allein so, wenn man so durch die Kita wandert, sieht, okay, hier beschäftigt sich jemand mit der Thematik, ne?
Ja, ich finde auch, du hast da schon wirklich viele Anregungen gerade gegeben. Das ist total toll, weil ich glaube, es gibt auch viele Pädagoginnen, vielleicht auch gerade die, die sich den Podcast anhören, die ja total Lust haben, was zu verändern. Und es ist ein langer Weg, so, es ist komplex, aber ich denke auch, es lohnt sich unbedingt, weil du hast das ja wirklich wunderbar erklärt, wie tiefgreifend es auch sich auf Kinder auswirkt und auch auf das Team, wenn man dafür sensibel ist. Und genau, ich finde auch, wir haben jetzt wirklich vieles schon zusammengefasst und finde, wenn sich weiterhin noch Pädagogen damit befassen möchten, können sie auch gerne dazu noch weiter lesen. Vielleicht hast du noch einen Literaturtipp oder kannst uns noch eine Seite empfehlen oder genau, noch so zum Schluss.
Da kann ich glücklicherweise sagen, also wenn man das Spielmaterial betrachtet, da ist eine unglaubliche Dynamik entstanden und das ist mir auch völlig egal, ob Winnetou jetzt von den Regalen verschwindet, weil da gibt es so viel tolles neues Material. Also was ich zum Beispiel, also den Online-Shop Tebalu kann ich zum Beispiel empfehlen oder Diversity's Us, also da muss man auch nicht mehr lange nach der Nadel im Heuhaufen suchen, also da gibt es schon unglaublich tolles Material, was zur Verfügung steht. Auch so Leitfäden, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann und so weiter. Und auch ein Buch, Gib mir mal die Hautfarbe, das kann ich auch empfehlen. Und Ich möchte noch ganz kurz auch abschließend sagen, dass ich wirklich diese Thematik auch nicht nur aus Erwachsenensicht, aus, weiß nicht, das hört sich jetzt hochtrabend an, als Erziehungswissenschaftlerin betrachte, sondern was mich auch zu dieser Thematik geführt hat, ist eigentlich auch die Sichtweise der kleinen Caroline, ne? Also der Kind-Caroline, weil also als ich erfahren habe, diesen Anti-Bias-Ansatz, vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung und so weiter, da war ich nicht nur als Pädagogin davon überzeugt, sondern da habe ich gedacht, was, da gibt es Erwachsene, die solche Themen kennen, die sich darum kümmern. Also da habe ich mich wirklich so auch in die Kindheit zurückversetzt gefühlt, weil wir alle als Kinder, glaube ich, in unterschiedlicher Art und Weise Erfahrungen mit Ausgrenzung gemacht haben und so weiter. Und da war für mich diese Erkenntnis, wow, da gibt es Erwachsene, die sich darum kümmern. Ne? Und jetzt möchte ich so ein Erwachsener sein, die sich um solche um diese Kinder kümmert. Ne? Und da wünsche ich mir einfach, dass alle, die diesen Podcast hören, solche Erwachsenen sind, ne? Die sich empowern, die Kindern beiseite stehen und die einfach verhindern, dass Kinder diese Diskriminierungserfahrung einfach machen, sei es durch Mobbing, sei es, also weiß ich nicht, da möchte ich einfach nochmal dieses Fass aufmachen in Bezug auf jegliche Diskriminierungsart, ne? Weil Rassismus ist ja nur eine Form, aber das Prinzip ist immer das Gleiche, ne? Und da wünsche ich mir einfach, dass ganz viele Erwachsene den Kindern beiseite stehen und sie auf ihrem Weg dahin gehen, begleiten und nicht alleine lassen.
Danke, Caroline, das hast du wirklich richtig schön gesagt. Das ist auch mein Anliegen und unser Anliegen hier im Podcast. Und ich finde, du hast wirklich jetzt viele Anregungen gegeben zum Nachdenken, zum Weitermachen, auch zum Empowern. Ich hoffe auch, es fühlen sich jetzt hier viele einfach abgeholt und wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind und bleiben dran, eben diese Begleitung zu sein. Und ich danke dir vielmals, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast.
Ich tue mich immer schwer, ein Ende zu finden, aber was ich nochmal ganz wichtig finde, dass es muss nicht von heute auf morgen sich verändern, aber wenn es zumindest ein ganz, ganz, ganz kleiner Schritt, das ist schon mal ein Anfang, ne? Also dass man sich auch nicht jetzt als Team überfordert und wir müssen jetzt das große Thema Rassismus angehen, sondern jeder kleine Schritt ist ein Schritt. Ne?
Genau, jeder kleine Schritt ist ein Schritt. Danke dir, Caroline. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deiner Arbeit und dass du noch viele Menschen ermutigst, ja, einzustehen für die Kinder und für eine bessere Welt. Ne? Das wünschen wir uns ja. Danke dir vielmals.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr geht gestärkt und sensibilisiert aus dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und viel Kraft. Tschüss!